Wie sieht das Leben von Influencern aus, wenn die Handykamera mal aus ist? Vielleicht sieht sie dann aus wie ein kühler, subtiler Horrorfilm. So ist das zumindest in dem neuen Film Baby Star. Das ist ein Film, der von einem Mädchen erzählt, das von Geburt an von ihren Eltern gefilmt wird, zum Internetstar hochgezüchtet wird, mit Millionen Fans, mit sehr viel Geld. Sie ist das Kapital der Familie, bis sie dann mit 16 irgendwann genug davon hat und aus dieser Welt ausbrechen will und so sein will wie die anderen.
Wenn ich nur einen Tag mal komplett normal sein, ist wie bei euch früher.
Monkey, es gibt auch Familien, die haben kein eigenes Haus. Beide Eltern arbeiten die ganze Zeit, sind nie zu Hause. Und weißt du, was die Kids machen? Machen sich Essen in der Mikrowelle warm. Bock auf so einfach mal so normal sein?
Ja, Ausschnitt aus Baby Star kommt morgen in die Kinos und ist heute Abend nominiert beim Achtung Berlin Film Festival. Und ich spreche jetzt mit dem Regisseur Joscha Bongard, der diesen Film als Abschlussarbeit seines Filmstudiums an der Filmakademie Baden-Württemberg gedreht hat. Hallo Bongard.
Hallo, herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Wir haben es gerade gehört, die Hauptfigur in ihrem Film hat Millionen Fans, verdient einen Haufen Geld, will aber am liebsten ein normales Leben führen. Wie würden Sie diese Figur beschreiben? Wie sieht ihr Leben aus als Influencerin?
Also ich glaube, dass interessanter an Luca ist, dass sie es nicht anders kennt, ihr Leben, weil sie, seitdem sie ein Ultraschallbild war, in Social Media aufgetaucht ist und von ihren Eltern gezeigt wurde. Und deswegen ist das, wie für uns alle, unser Leben normal ist, ihr normales Leben. Und ich würde es von außen beschreiben als eine Oberfläche, auf der sie ständig existiert und ein Belohnungssystem sowohl von den Eltern als auch von den Menschen, die ihr folgen.
Und irgendwann hat sie davon aber genug, davon erzählt dann dieser Film, von diesem Wandel. Was würden Sie denn sagen, woran liegt das? Also was fällt ihr dann doch auf, dass diese Normalität, die sie hat, nicht gut für sie ist?
Ich glaube, es ist ein Ego-Bruch, weil sie ja mittlerweile schon 16 ist und ihre Eltern sich überlegen, wie geht's denn ohne sie weiter, wenn sie erwachsen ist und quasi kein Kind oder nicht mehr zur Familie gehört. Und sich dann entscheiden, ein neues Kind in die Welt zu setzen. Und das bringt Luca eigentlich in diese Reflexion. Und davor hat sie das Leben in der Form nicht hinterfragt.
Und außerdem gibt es da auch so einen Avatar, ne, den sie dann plötzlich, also die AI, die künstliche Intelligenz ersetzt sie dann auch irgendwie?
Ja, die künstliche Intelligenz ersetzt sie oder erweitert sie, könnte man ja auch sagen. Also gibt ihren Followern nochmal die Möglichkeit, durch eine Avatar-App, die erstellt wird, quasi mit Luca direkt zu kommunizieren. Und Luca soll diese Avatar-App noch ein bisschen trainieren. Und das ist natürlich auch eine interessante Begegnung mit sich selbst, die sie macht. Und so wird auch sie selbst quasi zu ihrer besten Freundin, die dann immer für sie da ist.
Interessant finde ich auch die Rolle der Eltern in dem Film. Ne? Die sind die züchten die da so hoch, benutzen sie einerseits. Andererseits strahlen die sich auch immer so gegenseitig an, diese zwei Eltern. Man denkt, die zwei wirken irgendwie auch sehr innig und glücklich. Wie haben Sie diese zwei Rollen da angelegt?
Ja, uns war es von Anfang an wichtig, dass wir die Eltern nicht als das pure Böse zeigen, weil so sind Menschen meiner Meinung nach nicht. Also es gibt natürlich böse Menschen, aber hauptsächlich arbeiten Menschen immer darauf hin, dass es ihnen gut geht und dass es ihrer Familie gut geht oder häufig. Und möchten eigentlich immer eher das Gute als das Schlechte und machen dann aber Sachen, die dann teilweise nicht gut sind für ihre Familie. Und deswegen war es uns auch wichtig, quasi die anzulegen als zwei Menschen, die selbst früh mit YouTube angefangen haben und nicht erfolgreich waren und dann durch das Kind erfolgreich wurden. Und dadurch dann ein Leben aufgebaut haben, was sie davor nicht hatten. Also vielleicht auch Menschen, die aus dem Prekariat kamen und eine Aufsteigergeschichte erleben.
Man fragt sich, glaube ich, bei dem Gucken, oder so ging es mir auf jeden Fall, hat das reale Vorbilder? Also wir kennen natürlich diese Geschichten von Eltern, die dann ihre Kinder großziehen, so als Influencerinnen und so. Aber gibt es auch diese Geschichte von diesem Bruch? Also dass dann junge Leute sagen, so, okay, nee, hier steige ich jetzt aus, ich will damit nichts mehr zu tun haben.
Die Brüche gibt es tatsächlich in Ansätzen bisher. Also es gibt in den USA vor allem Kinder, die sich geweigert haben, vor Kameras zu stehen. Aber wir sind ja jetzt auch erst in 2026, seit 2012, sagen wir mal, gibt es Instagram und da wurde das ja auch erst so richtig, richtig groß mit Kindern oder Babys auf Social Media. Das heißt, die sind jetzt alle so 14, 15, 16 und ich schätze mal, das ist ein bisschen eine Projektion in die Zukunft, dass wir das noch erleben werden. Was wir natürlich schon gesehen haben, sind Kinderstars, also Schauspielstars wie Macaulay Culkin, der dann seine Eltern verkauft verklagt hat im Nachhinein auch Kevin allein
Kevin
zu Hause.
Kevin allein zu Hause, ja. Mhm.
Genau, und ich schätze mal, oder das ist unsere Wette auf die Zukunft, dass das auch passieren wird.
Hm. Ich finde, dass ihr Film vor allem eigentlich durch die Atmosphäre besticht. Also so fand ich, dass diese Bildsprache ist sehr stark. Es ist eine was Beklemmendes, was viel erzählt wird. Es sind ganz viele statische Einstellungen. Es ist immer alles perfekt ausgeleuchtet. Es sieht toll aus. Gleichzeitig leere Räume. Man hört ganz wenig, ist oft still. Was waren so Ihre Gedanken bei, ja, bei dieser Bildsprache, bei der Ästhetik?
Also für uns, es spielt ja ganz viel in dem Haus der Familie, das lustigerweise das Elternhaus von Roland Emmerich ist.
Ah, okay.
Da ist er aufgewachsen. Steht in Sindelfingen oder stand in Sindelfingen, wurde leider wahrscheinlich abgerissen. Und für uns ist dieses Haus der goldene Käfig. Und es ist eine Isolation und das ist etwas, was ich... ist eine These von mir, was man auch bei vielen InfluencerInnen zum Schluss dann beobachten kann, dass sie zwar ein extrem öffentliches Leben führen, aber dann doch auch sehr privat und zurückgezogen leben und diese Häuser dann doch auch einfach zu so einem Schutzraum auf eine Art werden und zu einer ganz eigenen Welt. Und das wollten wir sowohl in der Tongestaltung als auch in der Bildgestaltung darstellen. Und die Bildgestaltung, die ich gemeinsam auch mit dem Kameramann Jakob Sinsel entwickelt habe, zielt vor allem auch darauf ab, dass die zuschauende Person sich eigentlich ständig als der Observator oder die Observatorin entdeckt, also dass man immer wieder darauf zurückfällt, Influencerinnen existieren nur, weil wir ihnen folgen auf Instagram und weil wir diesen Menschen dieses Leben auf eine Art ermöglichen und aber auch, weil wir sie die ganze Zeit durch unsere Blicke ausbeuten zum Schluss.
Wir können ja vielleicht mal kurz reinhören, um so ein Gefühl zu kriegen für die Stimmung. Wir hören ein bisschen Musik aus dem Film. Ich habe ja vorhin auch von subtilem Horror gesprochen. Also für mich hat es auf jeden Fall, ich habe so an Shining gedacht, auch diese leeren Räume. War das für Sie wichtig, dass diese Beklemmung einen die ganze Zeit begleitet?
Ja, die Beklemmung ist, glaube ich, schon einer unserer Hauptziele gewesen oder generell einfach ein Unwohlsein. Wir wollten keinen Feel-Good-TikTok-Film machen, den man mal so schnell wegguckt und der die Ästhetik von Social Media wieder aufnimmt, sondern wir wollten eigentlich die Antithese dazu suchen und dann auch in der Musik, gemeinsam mit Jonas Vogler, der die Musik komponiert hat, haben wir halt versucht, immer wieder in so dieses Momentum von Unwohlsein reinzugehen. Und ich glaube nicht, dass man alles immer naturalistisch erzählen muss im Film, sondern dass man auch gerne in die Genres ein bisschen abtauchen darf. Genau. Das Lustige ist zum Beispiel, wir haben ganz viele Geräusche immer verfremdet. Und dieses eine Geräusch, was da gerade war, haben wir immer die Pistenraupe genannt.
Okay. Ja, man hört, also wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen eben kein positives, buntes Social-Media-Bild zeichnen, sondern eher eine Antithese, klingt da vielleicht auch eine Kritik durch oder so? Oder was würden Sie sagen, was ist Ihr Anliegen mit dem Film? Was wünschen Sie sich, was die Menschen mitnehmen von Ihrem Film?
Ja, ich bin schon erstaunt darüber. Natürlich gibt es immer wieder Social-Media-Kritik, aber gerade auch wir Kulturschaffenden sind schon eher sehr affirmativ mit Social-Media, auch weil wir es brauchen, weil das eine Plattform für uns ist, um uns zu zeigen. Vieles läuft darüber. Deswegen sind wir auf eine Art abhängig von. Aber wenn man mal in die 80er guckt, wo Leute in Talkshows saßen und gegen Reality-TV Tische zerschlagen haben im Fernsehen und gesagt haben, das ist alles scheiße, da sind wir schon alle sehr ruhig. Und ich finde schon, dass wir Social-Media mal stärker kritisieren sollten. Und gerade auch die Plattform und die Menschen, die dahinter stehen, einfach härter angreifen müssen. Und das kann man natürlich als Gesellschaft unterstützen. Zum Schluss muss die Politik schaffen, Regelungen zu finden. Aber ich finde schon, dass der Kulturbetrieb da ein bisschen aufbegehren darf und sagen darf, wollen wir das, wollen wir unsere Gehirne ständig grillen lassen, jeden Abend und eigentlich immer zwischendurch oder nicht.
Ein besonderer Blick, wenn man so will, hinter die Kulissen des Influencer-Seins, der Film Babystar, der ist ab morgen in den Kinos zu sehen. Und Babystar ist auch einer von 11 Filmen, die in der Sektion Spielfilm im Wettbewerb des Achtung Berlin Filmfestivals laufen. Heute Abend ist die Preisverleihung. Und ich sage ganz herzlichen Dank an den Filmemacher, an den Regisseur von Babystar, an Joscha Bongardt.
Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.